Herzlich willkommen zum Podcast der Stadt Mission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf dem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich denn nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind?
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor was habt ihr eigentlich Angst? Vielleicht vor der Zukunft? Oder vor Veränderung? Oder eher so eine klassische Phobie vor engen Räumen oder vor Spinnen? Ich persönlich habe tatsächlich eine leichte Phobie. Es gibt nämlich etwas, was mir schwerfällt anzuschauen, sogar wenn es nur auf Bildern oder in Filmen ist. Und das sind Schlangen. Ich weiß, das ist nicht wirklich rational, aber es kostet mich immer Überwindung. Ein Beispiel: Ich besitze ein Buch des Theologen Thorsten Dietz über Sünde, das ich innerlich sehr schätze. Und natürlich ist darauf eine Schlange abgebildet, ne? Sündenfall und so, ihr erinnert euch. Und schon allein der Gedanke daran, dieses Buch in die Hand zu nehmen, lässt mich innerlich immer etwas frösteln. Obschon ich, wie gesagt, es innerlich sehr schätze. Komisch, aber so ist es. Angst ist nicht wirklich rational. Und Angst, so sagen manche Sozialwissenschaftler, ist das vorherrschende Gefühl in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert. Obschon diese westliche Welt relativ betrachtet eine der sichersten Phasen der Menschheitsgeschichte durchmacht und erlebt. Aber Angst ist natürlich auch ein Gefühl, das sich nutzen lässt, um Menschen zu manipulieren, um Auflagen zu steigern, um Klicks zu erzeugen. Das sehen wir aktuell nicht nur in dem laufenden Wahlkampf, sondern das kommt ja über Medien jeden Tag zu uns. Und für die Manipulation ist es völlig egal, ob die Angst begründet ist oder nicht. Wer mit den Ängsten spielt, wer sie in die Wand malen kann und die Menschen dadurch verunsichert, er kann ihnen alles verkaufen. In der Geschichte des Christentums wurde oft auch mit Angst missioniert. Die Angst vor der Hölle. Ein Glauben, der auf Angst basiert und nicht auf Vertrauen. Gott sei Dank sind wir darüber hinaus, denn das wird das Thema dieser Predigt sein. Der Kern des Glaubens an Gott besteht darin, keine Angst mehr haben zu müssen, vor gar nichts, nicht einmal vor Schlangen. Von daher, lass uns ins Thema einsteigen. Ich habe meine Gedanken dazu in drei Teile geteilt. Erstens, was passiert hier eigentlich? Zweitens, was macht Angst mit uns? Und drittens, Leben ohne Angst. Erster Punkt, was passiert hier eigentlich? Mein alter Mathematikprofessor sagte immer, löse durch Hinsehen. Damit meinte er, sieh dir die Aufgaben genau an, dann findest du die Lösung. Und da ich mich sehr schwer damit getan habe, mit diesem Text erstmal, habe ich genau das getan und das tun wir jetzt mal gemeinsam. Was passiert hier also? Jesus hat auf der anderen Seite des Sees gepredigt. Er hat Menschen geheilt und viel Zeit verbracht. Jetzt ist er müde und will zurück nach Kapernaum. Das ist seine Homebase, das ist sein Zuhause. Die Jünger sind ja auch zum großen Teil Fischer und praktisch auf dem See aufgewachsen. Wenn sie das Boot führen, kann eigentlich nicht viel passieren. Also legt sich Jesus hin und schläft. Der See Genezareth ist berüchtigt für seine plötzlich auftretenden Winde. In einer Übersetzung, die ich gelesen habe, wurde auch gleich von einem Wirbelsturm gesprochen, der hier auftaucht. Das Boot wird davon erfasst. Die Wellen schlagen ins Boot, das Wasser steigt und ja, es besteht eine ernsthafte Gefahr. Das Boot könnte kentern und Menschen könnten ertrinken. Der See Genezareth hat heute noch eine Fläche von 166 Quadratkilometer und man müsste schon sehr, sehr gut trainiert sein, wenn man nur einen Teil dieser Fläche schwimmend überwinden will. Von daher kann ich die Angst der Jünger sehr gut nachvollziehen. Und das, was sie jetzt tun, ist genau das Richtige. Sie wecken Jesus und bitten um Hilfe. Wir würden das auch tun. Und in jedem Fall würden wir es jedem empfehlen. Und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. So steht es in Psalm 50, Vers 15, die Telefonnummer Gottes, 50:15. Rufe mich an in der Not, ich will dich retten. Und das tut Gott hier. Jesus befiehlt dem Wind zu schweigen und den Wellen zu verstummen. Und auf einen Schlag ist Ruhe. Jesus ist der Herr über die Natur. Der Erfinder der Naturgesetze geht hin und wendet sie auf seine Weise an. Das Wetter und das Wasser gehorchen ihm. Das alleine wäre schon mal eine Predigt wert. Aber wir können getrost davon ausgehen, dass es dem Autor Markus gar nicht so sehr um das Wunder geht. Es geht ihm mehr um Jesu Ansprache an die Jünger. Und da wird es interessant. Denn es ist ein Vorwurf, der hier mitklingt. Warum fürchtet ihr euch? Habt ihr keinen Glauben? Angst ist sein Vorwurf. Und darauf kommen wir noch im zweiten Teil noch mal deutlicher zu sprechen. Die Jünger sind hier aber erst einmal schockiert. Aber wiederum weniger wegen des Vorwurfs, auch das ist interessant, als vielmehr von der Machtdemonstration Jesu. Jesu erweist sich hier als der Sohn des Schöpfers, als derjenige, wie es bei Johannes heißt, durch den alles gemacht ist, das Wort selbst. Wie würde es eigentlich uns ergehen, wenn wir Jesus so als Herr über die Naturgesetze erleben würden? Wie würde es uns ergehen, wenn wir sehen würden, wie Jesus solche Ausnahmewunder tut? Behaltet diese Frage mal im Herzen und bewegt sie für euch in den nächsten Wochen und denkt darüber nach. Wisst ihr, die Jünger kannten ja Wunder, ne? Sie kannten Wunder aus der Schrift, so wie wir das ja auch kennen. Sie kannten das von den Propheten oder von Mose. Der Prophet Elia hatte zum Beispiel ein Kind zum Leben erweckt oder Feuer vom Himmel regnen lassen. Aber die fast schon beiläufige Demonstration der Herrschaft über die Elemente, die Jesus hier zeigt, ist einzigartig. So etwas hatte noch keiner gehört oder gesehen. Von daher ist es an sich auch wieder kein Wunder, dass die Jünger hier geschockt sind. Ich habe letzte Woche gepredigt über heilige Momente und hier ist wieder so einer, ein heiliger Moment. Und es wird wiederum deutlich, Gott ist auch in der Person Jesu der ganz andere. Ja, wir sind nach seinem Bilde geschaffen. Wir sind ihm ähnlich. Wir sind Gott ähnlich und Jesus ist auch Mensch. Aber hier ist der ganz Gott, der Schöpfer des Universums, der Erfinder der Naturgesetze und deren Beherrscher. Und die Jünger sind hier genauso schockiert wie Mose vor dem brennenden Dornbusch. Hier trifft Gottes Welt auf unsere. Und dann bleibt nichts mehr, wie es ist. Gut, fürs Erste haben wir mal genug hingesehen und kommen mal zum zweiten Punkt, zur Analyse, was macht denn Angst mit uns? In diesem Text tauchen gleich zwei Ängste auf, nämlich einmal die Angst der Jünger um ihr Leben und einmal ihre Angst vor Gott. Beginnen wir mit der Angst der Jünger um ihr Leben. Wie kommen wir darauf, dass sie Angst um ihr Leben haben? Die Frage, die sie Jesus stellen, entlarvt, was sie wirklich denken. Sie sagen, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Man könnte es auch moderner formulieren und sagen, Jesus, ist es dir eigentlich egal, dass wir untergehen? Kümmert es dich nicht, dass unser Boot sinkt? Wie kannst du in dieser Situation einfach nichts tun? Die Jünger haben Angst um ihr Leben. Sie sind alles andere als ruhig und gelassen und sie erheben Vorwürfe gegen Jesus. Ich sagte bereits, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit diesem Text und anfangs war ich auch sehr irritiert, weil Jesus zwar hilft, aber gleichzeitig auch kritisiert. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Das ist schon hart irgendwie, wie Jesus das so sagt und was er da sagt. Gut, vielleicht ist er etwas mürrisch, weil er so unsanft geweckt worden ist. Das wäre ja nur menschlich. Aber ist der Vorwurf der Furchtsamkeit denn eigentlich berechtigt? Ist es nicht sehr ungerecht und auch wenig empathisch, wie Jesus da reagiert? Müsste Jesus nicht viel zugewandter und freundlicher reagieren? Ist er nicht immer so zu allen Menschen? Nun ja, grundsätzlich schon. Aber gerade haben wir erkannt, dass die Jünger mit den Vorwürfen eigentlich angefangen haben. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und die Jünger, sie sollten es eigentlich besser wissen. Wie sehr der Herr sie liebt, das sollten sie wissen mittlerweile. Und dass er sie nie einer unnötigen Gefahr aussetzen würde. Von daher ist der Vorwurf, nicht genügend zu glauben, vielleicht doch nicht unberechtigt. Es ist für uns an dieser Stelle leicht, auf die Jünger herabzusehen, denn wir kennen die ganze Geschichte von vorne bis hinten. Und natürlich ist es auch berechtigt zu sagen, sie hätten es besser wissen müssen, denn sie haben ja selbst und persönlich Wunder mit Jesus erlebt. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben und sie wussten, dass er der Messias ist. Dennoch werden sie von der Angst in ihrem Leben überwältigt. Aber wie ist es mit uns? Lassen wir zu, dass unsere Ängste größer sind als unser Vertrauen in Gott? Wie sieht es aus in unserem Alltag? Lassen wir uns beeindrucken von den vielen schlechten Nachrichten, die uns aus den Medien entgegenschreien? Ich erwähnte es bereits, Angst dient vielen zur Manipulation. Wir sehen heute sehr gut, wie das funktioniert. Macht den Menschen genügend Angst vor unkontrollierter Migration und sie werden bereit sein, das bestehende Recht zu brechen und Menschen als minderwertig anzusehen. Die aktuelle Asyldebatte ist voll davon. Aber im Kern geht es nur um unsere Angst. Und das Gleiche gilt auch für andere Themen. Ja, wie die Energieversorgung, der Klimawandel oder die europäische Sicherheit. Ängste werden so hoch aufgeladen, dass Menschen ihre eigenen Werte und ihren Glauben verraten. Von daher ist Nüchternheit und Vertrauen auf Gott das Mittel der Wahl. Und beides ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und deswegen bitten wir darum, dass der Heilige Geist uns Mut und Kraft schenkt und uns die Sorgen und Ängste nimmt oder wir sie wenigstens vor dem Hintergrund der Allmacht Gottes sehen. Denn nur so können wir dem Alltag entgegentreten und die Angst um unser Leben überwinden. Kommen wir zu der zweiten Form von Angst, die hier in unserem Text beschrieben wird, die Angst vor Gott. Monika hat in einem Wochenspruch, den sie aus der Schlachterbibel rezitiert hat, nochmal deutlich gemacht, dass es um Ehrfurcht geht. Und das, darum geht es hier auch, denn die Furcht, die die Jünger gegenüber Jesus empfinden, ist anders als die existenzielle Angst, die sie im Sturm hatten. Vorher waren sie in Todesangst und nun stehen sie in Ehrfurcht vor Gott. Ich finde, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist wichtig. Gott ist immer noch größer, als wir denken. Und wenn es für mich etwas gibt, der ich schon immer Astronaut werden wollte, was die Größe Gottes andeuten kann, dann ist es das Universum selbst. Es war vor 30 Jahren, Ende 1995, dass die NASA das Weltraumteleskop Hubble für eine kleine Zeit, ich glaube, 11 Tage oder so, wenn nichts Besseres zu untersuchen war, auf eine kleine dunkle Ecke des Nachthimmels gerichtet hat. Man hatte da eigentlich nicht viel erwartet, denn es war ja eine dunkle Ecke. Aber auch die muss ja mal beobachtet werden. Als sie die Bilder ausgewertet haben, haben sie entdeckt, dass allein in diesem kleinen Bereich des Nachthimmels tausende Galaxien von Milliarden von Sternen zu finden sind. Sie sind halt so weit entfernt und deswegen so lichtschwach, dass sie nicht so einfach zu sehen sind. Das Universum ist viel größer, als die Wissenschaftler damals gedacht haben. Das war schockierend. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist immer noch größer. Größer, als ich denken kann, wie es in einem Lied heißt, das ich sehr schätze. Und das ist großartig. Aber Gott ist nicht nur groß, er ist eben auch der andere. Und zur Wahrheit gehört dann auch, dass Gott kein einfacher Wunscherfüller ist oder ein Allesgutmacher. Er ist unendlich viel größer als wir. Und wir verstehen oft nicht, was er tut. Aber er ist uns dennoch zugewandt. Er wird uns beistehen und helfen in jeder Situation, aber auf seine Art und nach seinem Rat. Ich glaube, dieser Dualismus, der sich hier auftut, dieses Dilemma, vor dem wir da stehen, ist genau genommen eigentlich nur für Kinder einfach aufzulösen. Denn sie setzen sich auch einfach auf den Schoß des großen und wichtigen Firmenchefs, weil es ja ihr Papa ist. Da bitten sie um Hilfe und finden Ruhe und schlafen vielleicht ein. Und das ist die Revolution, die Jesus uns bringt. Gott ist das Heiligste überhaupt und Größte und das Maximalste, was wir uns vorstellen können. Und gleichzeitig unser liebender Vater, auf dessen Schoß wir einschlafen können. Was lernen wir nun aus der Geschichte von der Stillung des Sturms? Wie hätten sich die Jünger und vielleicht auch wir richtig verhalten sollen? Kommen wir also zum dritten Punkt. Leben ohne Angst. Ich möchte diesen letzten Punkt in 4 Gedanken teilen, die ich mit euch teilen will, die uns vielleicht verstehen lassen, was die Jünger hätten besser machen können, oder was wir daraus lernen können. Die erste ist, die Jünger haben Angst um ihr irdisches Leben. Dabei haben sie ihre Heimat im Himmel. Gut, den Jüngern durfte zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar sein, aber das Leben mit Jesus geht weit über unser irdisches Dasein hinaus. Eine Auslegung, die ich zu diesem Text las, wies explizit darauf hin, dass Markus, der Evangelist, in eine Zeit der Christenverfolgung hineinschreibt. Will sagen, die Menschen, an die er schreibt, werden um ihres Glaubens willen verfolgt. Sie haben ständig den Tod vor Augen. Von daher ist der Hinweis, die Stürme des Lebens zu ertragen, weil wir die Hoffnung auf die Ewigkeit haben, dieser Zeit einfach angemessen. Und daran können wir uns ab und zu auch erinnern. Der Verlust unserer irdischen Existenz ist überhaupt nichts im Vergleich zur ewigen Heimat im Himmel. Aus Sicht der Ewigkeit ist die kurze Zeitspanne, die wir auf dieser Erde verbringen, eine Kleinigkeit. Für uns, die wir in diesem Diesseits noch so fest verankert sind, hört sich das alles immer ein bisschen komisch an, ich weiß. Aber der Gedanke an ein neues, ein besseres und ewiges Leben nach dem Tod darf uns mit neuer Kraft füllen und die Ängste auch unserer Zeit erträglich machen. Deswegen hören wir ja nicht auf, diese Welt, dieses Diesseits zu einem besseren Ort zu machen oder hören auf, denen beizustehen, denen es schlechter geht. Nein, weit gefehlt. Es motiviert uns, nur noch mehr zu geben, noch mehr herzugeben, zu helfen und uns einzubringen, denn unser Morgen ist heute schon gesichert. Zweiter Gedanke. Jesus mutet den Jüngern und uns schwierige Situationen zu, damit wir uns entwickeln können. Ich sagte bereits, Gott ist kein Wunscherfüller oder Allesgutmacher. Ich denke, er mutet uns Dinge zu, damit wir wachsen können. Im Glauben, als Charakter und in der Liebe. Das mag sich leicht anhören, wenn man Herausforderungen nur bei anderen sieht. Für mich persönlich liegt eine Zeit sehr schwerer Herausforderungen hinter mir. Innerhalb von weniger als 2 Jahren habe ich 7 enge und mir sehr liebe Verwandte beerdigen müssen. Meine eigene Mutter, ihre 3 Schwestern, mein Patenonkel und nochmal Tante und Onkel von Vaters Seite. Und diese Auseinandersetzung mit dem Tod war für mich sehr präsent und ist es. Gerade weil ich selbst nur zu deutlich merke, ich habe die Mitte des Lebens längst überschritten, längst hinter mir. Meine Tage auf Erden sind gezählt. Und unter Schmerzen und Tränen nehme ich aber heute wahr, dass mein Glaube wächst und meine Zuversicht größer wird. Ich stelle für mein Leben fest, wer nur kleine Herausforderungen im Leben kennt, wird den Großen nicht ohne weiteres gewachsen sein. Und das Leben hält viele große Herausforderungen für uns bereit, nicht nur den Tod lieber Menschen. Dennoch, es gibt keinen Grund zu verzweifeln oder in Panik zu verfallen. Als Christen leben wir, ja, wir leben seit der Himmelfahrt unseres Herrn. Leben wir in der Endzeit und wir erwarten die Wiederkunft des Herrn jeden Tag. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Wir wissen nur, es war, ist und wird nicht einfach sein, unserem Herrn zu folgen. Und die Herausforderungen werden uns weiter begleiten. Aber Jesus ist uns nah, gerade in schwierigen Zeiten. Das gilt für die Jünger zu Markus-Zeiten und auch für uns heute. Dritter Gedanke. Die Jünger haben Jesus direkt bei sich, bitten ihn aber erst um Hilfe, als es fast zu spät ist. Das Boot läuft schon voll, es sinkt bereits. Das ist etwas, das ich von mir kenne. Ich denke zu oft, ach, ich bin doch allein klug genug dafür. Ich komme doch damit zurecht, ich werde doch mit allem fertig. Und erst wenn es richtig ernst wird, wenn es so richtig schwierig wird, dann wende ich mich an Gott. Das ist, ihr Lieben, das ist ziemlich unklug. Nein, man muss es ganz oft sagen, das ist dumm. Das ist sehr dumm. Und ich versuche das in meinem Leben wirklich und nachhaltig zu ändern. Ich will mein Leben aus seiner Hand nehmen, jeden Morgen. Ich will mit Jesus im Gespräch bleiben und ihn teilhaben lassen an allem, was ich tue, was ich denke und was ich empfinde, an den guten und auch an den schlechten Dingen. Betet ohne Unterlass, ruft Paulus den Thessalonichern zu, aber nicht nur den Thessalonichern, sondern auch den Römern und den Ephesern und genau genommen auch uns. Betet ohne Unterlass, bleibt im Gebet und unterstellt alles, alles, was ihr tut, Jesus selbst. Dann wird er auch von Anfang an aktiv dabei sein. Ob es deswegen immer gut geht, kann ich nicht versprechen. Wir kennen seinen Plan nicht für unser Leben. Aber wenn wir ihn ins Boot holen, wird er uns die Kraft geben, alles durchzustehen, was er uns zumutet. Das habe ich persönlich lernen dürfen, in meinem Alltag, in meiner Ehe, in meinem Berufsleben und in meinem Engagement für die Gemeinde. Gott geht mit. Immer. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken. Die Jünger haben in ihrer Angst an seiner Liebe gezweifelt. Es gibt einen alten Spruch, der mir durch den Kopf ging. Er heißt, Angst essen Seele auf. Ich war etwas verwundert, als ich dann nachgeschlagen habe und dann ich lernte, dass es diesmal ein Filmtitel war aus den 70ern. Und in diesem Film geht es wohl um die Angst eines Ausländers vor Fremdenfeindlichkeit. Das klingt irgendwie aktuell, aber darum soll es mir heute nicht gehen. Mir geht es heute darum, dass Angst dazu führen kann, die Fundamente unseres Lebens zu erschüttern, dass wir die Liebe verlieren. Die Jünger wissen eigentlich oder sollten es wissen, dass Jesus sie zutiefst liebt. Ein Kapitel vorher, in Kapitel 3, nennt er sie meine wahre Familie. Er sagt, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich glaube, mehr Nähe kann man nicht ausdrücken, oder? Aber wenig später haben die Jünger dies vor lauter Angst vergessen. Wie furchtbar. Auch wir wissen, dass Jesu Liebe so weit geht, dass er sich für uns opfert. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Und wir wissen alles über Karfreitag und Ostern. Und jedes Jahr feiern wir diese Feste. Aber welche Bedeutung hat das für uns? Wenn wir in Bedrängnis geraten. Diese Frage müssen wir uns selbst beantworten. Das ist wichtig. Lassen wir es zu, dass die Angst stärker ist als die Liebe, als die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu Gott? Lassen wir es zu, dass wir uns in Panik versetzen lassen und die Zuversicht verlieren? Lassen wir es zu, dass durch Angst der Hass regiert oder die Gleichgültigkeit? Nein, das wäre nicht christusgemäß. Von daher lasst uns die stärkste Kraft im Universum gegen alle Angst setzen und das ist die Liebe unseres Gottes. Ich möchte schließen mit den Worten des Apostel Paulus aus dem Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben. Sie bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Liebe Geschwister, lebt ohne Angst, denn die Liebe dessen, der den Sturm stillt, ist mitten unter uns. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.